Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
Schnee, Kälte und Knast. Ist alles nicht ganz so cool eigentlich, aber unheimlich sehenswert in Runaway Train. Und zwar ein Film, der am Anfang, wenn man sich mit der Handlung nicht auskennt, ein Gefängnisfilm sein könnte. Da auch ziemlich bekannte und markige Typen gleich mal rausschmeißt, weil mir fiel sofort Danny Trejo auf, der immer irgendwelche Gangster spielt, zumindest in seiner Frühphase. Ich erinnere mich gerade, warum auch immer, an eine Episode von Baywatch, wo er auch mitgespielt hat. Und jedenfalls geht es aber um einen Ausbruch. Und zwar, zwei Männer brechen aus. Einer, der sich nicht so gut versteht mit dem Knastdirektor und gerade einen medialen Skandal ausgelöst hatte, mehr oder weniger. Und da ist natürlich der Chef im Knast sehr sauer. Und aufgrund dieses Tumultes in den Medien kommt aber jener Manny, wie er heißt, aus der Einzelhaft frei. Und das nutzt er auch gleich aus, um fett abzudüsen. Also quasi seine Heimat im Hintergittern zu verlassen, seine aktuelle. Und hat dann noch so einen kleinen Rotzer am Bein, der dann ihm hilft am Anfang und dann aber sich gleich noch mit anschließt.
Der Rotzer wird gespielt von Eric Roberts. Eric Roberts kennen einige von uns aus A- und B-Filmen. Also ich glaube, seine bemerkenswerteste Erscheinung in jüngeren Tagen war dann doch in The Dark Knight, wo er einen Gangster spielt und ja Batman ihn sehr in dieser düsteren Disco da aufsucht und dann runterschmeißt, wie Beine bricht. Ja, Eric Roberts ist so, also ist schon, ich mag ihn, aber der spielt bei so vielen Comic-Cons, ist der dann auch immer als Unterschreibling da aufzutreffen, ne? Egal, darum geht jetzt nicht. Du sagtest vorhin, der versteht sich nicht so gut mit dem Knastwärter und die Ironie haben vielleicht einige rausgehört. Es ist natürlich schon so, dass es am Anfang bewusst so inszeniert ist, dass die Erzfeinde sind. Erzfeinde bis aufs Blut. Der Gefängnisdirektor und Manny. Und das wird in einer Szene deutlich, wo der Gefängnisdirektor, durch das ganze Gefängnis in eine Sonderzelle hintergeht. Dampf aus den Seiten bricht, die Tür öffnet und Manny von seinen Liegestützen nach oben kommt und ihn erstmal auslacht. So, also die beiden konfrontieren sich mit bissigsten Parolen, können sich auf den Tod nicht ausstehen und leben das auch offen aus. Und man merkt auch gleich, dass der Gefängnisdirektor irgendwie keine Spur weniger triebhaft ist oder diesen Hass gar nicht kontrollieren will.
Also er ist auf keinen Fall ein Mensch, dem man Rechenschaft oder Rechtsbewusstsein eigentlich zuträgt, weil er eigentlich auch nur ein Knochen ist, der eine harte Hand hat in seinem Laden, was man sicherlich auch muss in so einem Hochsicherheitsgefängnis, aber er zählt auf jeden Fall nicht zu den positiven Figuren und die gibt es in dem Film ohnehin kaum.
Und Manny wird eben gespielt von John Voight, der einige Jahre zuvor seinen Oscar bekommen hatte für Coming Home, für dieses Vietnam-Drama. Und einen Oscar bekommen 79 und in den 80ern, hat man vorhin schon in einer anderen Review, schon noch einige Hauptrollen hatte und eigentlich so kurz nach Runaway Train von Andrei Konchalowski mehr so ins Nebenfach gerutscht ist. Ich möchte sagen, dass er in Runaway Train so ziemlich die Rolle seines Lebens spielt. Also ich liebe Runaway Train, dieser Film hier bekommt von uns glatte 10 Punkte. Der ist brachial, energiereich und treibt sich da direkt in den Sehnerv rein. Der ist sehr intensiv.
Und der ist vor allen Dingen was Besonderes, denn produziert wurde das Ganze von Menachem Golan und Yoram Globus für Canon. Und man kann schon, ich denke, man lehnt sich nicht so weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass das der anspruchsvollste Film von Canon Pictures gewesen ist. Und das merkt man aber auch daran am Personal. Also da hat man jetzt auch, also man ist ja, Canon ist dafür bekannt, an allen Ecken und Enden zu sparen. Aber personell hat man hier auf jeden Fall voll reingelangt in vielen Bereichen. Ich will anfangen mit dem Kameramann Alan Hume, der für Star Wars die Kamera geführt hat, auch in James Bond Filmen. Also ein Mann, der und das merkt man auch. Der Film ist hervorragend fotografiert. Ob es nun die weiten Landschaften sind oder die Nahaufnahmen oder die mit den agierenden Personen, wobei man jetzt hier sagen könnte, es gibt ja auch noch Second Unit und sowas hier. Aber auf jeden Fall, wo man eben nie genau weiß, wo war Alan Hume jetzt tatsächlich mit dabei. Aber dem Film sieht man an, dass hier an der Kamera nicht gespart wurde. Vor allen Dingen, weil es eben auch Action-Elemente gibt, weil das zwei Drittel des Films handeln auf einem fahrenden Zug. Jetzt gehe ich noch ganz kurz zurück zur Weiterführung der Handlung, denn nachdem Manny mit seinem, ich komme gar nicht auf den Namen gerade, mit Eric Roberts ausgebrochen ist, flüchten sie sich auf einen Zug und fahren los. Und zwar ist es nicht einfach nur ein Zug mit Anhängern, es sind vier Loks, die aneinander gekoppelt sind und der Zug fährt los und der Zugführer leidet just in diesem Augenblick eine Herzattacke oder irgendwas und fällt aus und stürzt vom Zug und der Zug ist führerlos und fährt los und die beiden verstecken sich in eine der Loks. Und dieser Zug fährt unaufhaltsam mit einer enormen Geschwindigkeit durch die verlassenen Landschaften Alaskas. Denn das ist der Handlungsort des Films, das kalte, winterliche Alaska.
Ja, und die haben auch wirklich da oben gedreht, soweit ich weiß, also zumindest ganz im Norden von Amerika oder ja. Es ist,
die Kälte ist auch wirklich spürbar, weil ja, sie auch wirklich da war bei den Dreharbeiten.
Ja, genau. Diese Kälte ist, also die Kälte und der Zug, das ist so der Hauptschauplatz. Man kann eigentlich sagen, dass die Natur und der Schauplatz, diese unberührte, harte Natur eigentlich so ein Protagonist ist. Das ist so dieser stille Protagonist in Runaway Train.
Unberührt abseits der Schiene, die eben wirklich gerade durch diese Landschaft geht.
Ja, das ist so eine einzelne verlassene Linie, die die Menschheit irgendwann mal dahin gezimmert hat. Und ja, das geht dann bis zum Schluss, wo das irgendwann Dead End ist, ne, wo dann tatsächlich irgendwann die Schiene aufhört. Wobei man das im Film nie so final so sieht, das blendet dann leicht aus, aber man weiß, da in wenigen Sekunden kommt dann nichts mehr. Also wirklich mitten in der Wildnis. Ja, diese Bildsprache, die ist bezeichnend, denn wo du beim Ausbruch schon gesagt hast, die flüchten, das ist auch schon bewusst so inszeniert, die hauen nicht einfach irgendwie ab und rennen weg und juhu und jetzt sind wir auf dem Zug, sondern das ist qualvoll mit anzusehen. Die reiben sich mit Öl ein, also Manny macht es vor, weil er halt
Fett,
an oder mit Fett, ja, und wickeln sich dann noch irgendwie eine Folie drum und dann gehen sie erst in die Sachen rein, weil sie halt durch Abwasserkanäle erstmal durch müssen und durch kalte durch kaltes Wasser. Weil sie durch die bitterste Kälte müssen, weil sie dann durch dieses Abwasserrohr nach außen in den wilden Fluss gespült werden. Das ist auch wirklich brillant gefilmt mit den Stuntleuten, die dann wirklich in diesem unberührten Fluss, du siehst diesen Reif, dieses Gefrorene noch, da ist nichts, Studio nix. Ja? Und dann flüchten die mitten ins Nirgendwo, ja, und kommen dann eben auf diesen Zug. Und was ich beeindruckend finde, dass überall dieser Raureif drauf liegt, dass die Kälte sich in jedes Bestandteil, jede Maschine reingefressen hat. Du siehst, an jeder Scheibe wird irgendwas beschlagen. Die Gesichter der Protagonisten sind knallrot. Der kalte Atem kommt raus. Also es ist wirklich ein erstaunlicher Film. Sowas würde man, glaube ich, heute nicht mehr drehen.
Zumindest nicht so. Also, weil es ist ja auch gewisserweise auf den Zug ein Kammerspiel. Es geht darum, es wird geflüchtet, wer ist hier der Boss? Es wird erstmal abgeklärt, wer hier eigentlich das Sagen hat. Und das mit sehr, sehr rauer Schnauze. Also da kommt es auch oft zu verbalen und dann auch mal zu kleinen Handgreiflichkeiten zwischen Manny und seinem mehr oder weniger aufgezwungenen Begleiter. Es kommt dann auch noch eine weitere Person hinzu ins Spiel, die so als Zwischenwerk da ist, um die beiden vielleicht ein bisschen runterzufahren. Und es ist eine Frau, die auf dem Zug auch noch ist. Der Zug ist nämlich nicht ganz führerlos, sondern es ist irgendwo noch eine Frau. Die Rolle ist mir gar nicht so bewusst. Irgendwas Technisches, glaube ich.
Genau, die ist Technikerin.
Eine junge Frau, ja. Die, du hattest diesen Vergleich gebracht, was sich auch später nochmal koppeln lässt, dass sie so wie ein bisschen die Jungfrau Maria, also die Unschuld in persona, zwischen diese beiden kriminellen Kräfte drängt quasi oder wirkt. Und auch hilfsbedürftig ist. Also das ist eine ganz komische Rolle, weil einerseits will sie ja eigentlich, strahlt sie eine gewisse Ruhe auf die beiden aus, aber andererseits ist sie auch unheimlich ängstlich.
Sie ist auf jeden Fall noch eine bewusst gewählte Komponente zu diesen zwei, ja, kampfeslustigen Bestien, diesen menschlichen Bestien, möchte ich mal sagen. Wobei ich dann noch anknüpfen wollte, dieser Machtkampf, wer jetzt nun das Alpha-Tier ist, der ist ja relativ schnell entschieden. Also das beansprucht Manny für sich, denn Manny macht Buck ja relativ schnell klar, gib mir du die Schnapsflasche rüber, trink einen Schluck, gib mir das. Also es ist kein Zweifel, dass Manny ihr den Ton vorgibt. Und das macht es dann auch zu diesem Kammerspiel, was du gesagt hast, dass es einen emotionalen Machtkampf gibt im Zug. Das spitzt sich dann am Schluss so weit zu. Wir haben ja noch einen anderen Schauplatz, das ist diese Kontrollstation, die am Anfang eher so ein bisschen belustigend wirkt, dass das eben gegen Ende so ein richtiges intensives Spiel wird. Also die machen sich gegenseitig im Zug fertig. Also die fahren ins Nirgendwo, kämpfen eigentlich ums Überleben und es ist niemand da, bis auf einen Helikopter, der sie am Schluss dann noch verfolgt ins Nirgendwo. Und die beiden schlagen sich fast die Rübe ein. Ja, weil eben Buck sagt, ich habe zwei gesunde Arme, ich gehe nach vorne an die Spitze der Lok und macht da irgendwas klar, dass die Lokomotive stoppen kann. Manny kann das nicht, weil er sich mal einen Arm gebrochen hat und sich nicht halten kann. Und dann beginnt so ein Bestienkampf. Manny prügelt gegen die Scheibe, mach weiter und Buck stürzt immer wieder fast runter und klopft dann rein. Ich will wieder rein in die Lok und er lässt ihn nicht rein. Er lässt ihn draußen. Und da merkt man, wie in welchen Wahn sich Manny und eben John Voight in dieser beeindruckenden Rolle auch reinspielt.
Auch hier für den Oscar nominiert gewesen.
Genau.
Auch Eric Roberts im Übrigen als
Nebendarsteller. Beide für den Oscar nominiert. Und das erkennt man in dieser Szene. Ja, jetzt wäre es nicht zu viel zu verraten, dass das Drehbuch also auf einem Originaldrehbuch von Akira Kurosawa basiert, was schon sehr erstaunlich ist. Das ist ein Akira Kurosawa Drehbuch, also ursprünglich die Idee, dass es in den Canon-Film geschafft hat. Also auf jeden Fall erfährt man hier eine besondere Intensität beim Schauspiel und die Figuren werden einem so unglaublich nahe gebracht. Und dann gibt's wieder diese Momente der Stille, wo der Zug einfach so für viele Sekunden einfach weiterfährt ins Nirgendwo und gar nichts gesagt wird. Und das hat eine sehr, ja, ich will schon sagen, fast spirituelle Wirkung, also eine sehr intensive Wirkung. Und da kommt mir diese Figur, diese Frauenfigur, eben wie die Jungfrau Maria auch noch vor, weil sie wie so eine Unschuldige, wie so eine Heilige zunächst erst ist. Und ja, schon auf der guten Seite bleibt und diesen beiden so den Spiegel vorhält, was sie eigentlich gerade machen, wie sinnlos das ist, dass sie sich hier gegenseitig umbringen wollen. Es kommt dann wirklich zu einer ernüchternden Szene, dass sich alle so ziemlich bis aufs Mark erschüttert fühlen und selber erkennen, was sie gerade hier verbrechen, wie schlimm sie eigentlich in ihrem Inneren ist. Eigentlich ist es eine Parabel auf die Bösartigkeit des Menschseins, ja. Versteckt in einem Actionfilm.
Was noch neben parallel noch läuft, ist eben, dass die beiden erstmal auf diesem Zug sind und flüchten wollen. Und das weiß aber vorher keiner, dass die da drauf sind. Und der Zug wird eigentlich als führerloser Zug gewertet. Und nebenbei gibt es dann so eine kleine Thriller-Elemente, wo dann eben die eigentlich Verantwortlichen in der Funkzentrale und Ordnungszentrale, die das alles überwachen, den Zugverkehr, versuchen, diesen Zug irgendwie aufzuhalten. Indem sie möglicherweise, wenn es noch geht, auf ein anderes Gleis leiten, indem man Kontrollkräfte schickt, der Zug ist zu schnell, die Brücke hält das nicht aus, da müssen wir gucken, ein Gleis dazu, wo lassen wir den Zug entgleisen? Und das ist eben auch noch ein Punkt, bis zu dem Punkt, wo eben dann wieder der Knastdirektor auftaucht und sagt, mein Mann ist auf diesem Zug und da fliege ich jetzt hin. Und es kommt eben auch zu einem Finale, einem sehr guten Finale, wie ich finde, weil es eben kein sehr typisches Finale ist, auf dem Zug, wo dann eben auch sich der Chef runter sein lässt. Was jetzt aber wieder für mich interessant war, nehmen wir mal das Zugfilmgenre, wenn es das geben sollte. Es gibt viele Filme, die auf Zügen spielen, manche intensiver, manche weniger. Gibt auch neuere Beispiele, Train to Busan oder ein Snowpiercer. Dann gibt's noch The Train, ganz klassisch von John Frankenheimer. Ist immer wieder mal ein Thema. Wie weit kann man das aber variieren? Und ich fand hier ganz besonders, möchte ich zwei Filme vergleichen, und zwar eben Runaway Train und Unstoppable. Der letzte Film von Tony Scott als Regisseur. Und hier sind so viele Parallelen zu sehen, also wirklich offensive Parallelen, der führerlose Zug. Dann, dass er sich nicht bremsen lässt. Dann dieser Versuch, alles Mögliche zu machen, ihn zu entgleisen oder umzuleiten, was nicht funktioniert. Dass dem Zug hinterherfahren und gucken, kommt er über diese Brücke oder nicht. Dann gibt es auch diesen Mitarbeiter, der auch im Jeep agiert. In beiden Filmen ist alles identisch. Und das ist halt schon kurios, weil hier wirklich teilweise eins zu eins mir die Sachen in den Sinn kam. Sag ich, Mensch, so war das doch da auch und so war das doch da auch und so war das da auch. Und das fand ich sehr interessant, dass es eben dort wirklich nicht, es ist kein Remake oder irgendwas, aber das verbindet die beiden Filme für mich schon.
Das auf jeden Fall. Die Filme sind stark verbunden, wobei ich sagen muss, wenn ich mich nicht ganz täusche, basiert Unstoppable auf einer realen Geschichte. Der spielt ja in zwischen Städten in den USA und die Story, wie es dort gezeigt wird, ist eigentlich exakt so passiert. Da ist ja auch so subtil noch Gewerkschaftskritik mit drin und wer verdient mehr und wer hat eigentlich hier was zu sagen oder wer ist eigentlich so der richtige Fachmann vom Dienst? Das ist der Denzel, der schon das 20 Jahre lang macht und der Jüngere sollte vielleicht mal auf ihn hören. Aber du hast recht, es gibt bestimmte Einstellungen, zum Beispiel die hochgereckten Arme von Denzel, wo er auf dem Zug steht. Das ist schon parallel eins zu eins so Manny auf dem Zug in Runaway Train. Oder eben diese bestimmten dramaturgischen Thriller-Elemente, zu sagen, jetzt noch schnell das Gleis oder die Schiene umlegen. Oder eben dieser doch auch Crash in beiden Filmen, hinten noch zwei oder drei Waggons mitnehmen und alles explodiert. Trotzdem bricht der Zug nicht vom Gleis, sondern fährt weiter. Das sind schon Parallelen, ja. Aber eben, da muss ich sagen, da macht das Scott gut kann man sagen, adaptiert diese Elemente sehr, sehr gelungen.
Wenn es überhaupt gewollt war. Man weiß es ja nie. Es kann durchaus Inspiration gewesen sein. Vielleicht ist es aber einfach auch nur das, was man mit diesem Element Zug auf der Schiene und außer Kontrolle machen kann. Weil so viel ist dann eben nicht mit Ausbrechen von der geraden Schiene. Vielleicht können wir noch was kurz, nur ganz kurz zum Score sagen von Trevor Jones, der auch eben ein, denke ich, ein guter Zukauf war für die Filmproduktion, weil der Mann hat auch viele große Sachen vertont und hat es danach auch noch getan. Und spielt hier auch mit ein bisschen Synthesizer bis hin zum Schluss zu fast kirchensakral-orgelhaften und chorhaften Elementen ganz am Ende, wenn sich John White von seinem Mitreisenden verabschiedet. Vielleicht sogar als Messias-ähnliche Figur, als Retter. Also die Wiedergutmachung zu seinem schlechten Leben, vielleicht dem kurz bevorstehenden Tode.
Genau, und da in dieser Einstellung am Schluss auch noch eine starke Einblendung, eine Texteinblendung, die eben dieses ganze Thema Mensch, Tier sein, Gewissens haben, wie böse können Menschen sein, worauf es in dem Film eben auch ankommt und woher seine dramaturgische Qualität auch nimmt. Diese Einblendung aus Richard III von Shakespeare, wo gesagt wird, jedes Tier zeigt an irgendeinem Punkt Gnade oder Mitleid. Ich kann das nicht und deswegen bin ich kein Tier. Also ja, Richard III ist der Mensch, aber eben ohne Gnade, ohne Mitleid. Und diese Unbarmherzigkeit, auch diese Natur, also diese Natur reflektiert ja diese Unbarmherzigkeit.
Und das Biest wird er auch dargestellt, einerseits in seinen kriminellen Darstellern, einmal auch in dem sehr, sehr durchaus auch kriminellen Gefängniswärter, der das Recht auf seiner Seite hat, aber und natürlich auch der außer Kontrolle geratene Zug. Also das Biest, die Bestie, das Tier, kann man in verschiedenen, auch die Natur prinzipiell, in verschiedenen Gesichtern sehen in diesem Film.
Ja, also auf dem Cover, auf dem Poster ist auch dieser Zug von vorne zu sehen und sieht schon aus wie so eine Bestie, wie so eine von vorn zerstörte, destruktive, das Gesicht verformte Bestie, die sich da so in den Schnee reingräbt. Und du hattest auch gesagt, im Film sagen sie auch einmal Bestie.
Ja, es wird auch so gesagt, also der Zug wird zumindest einmal als Bestie bezeichnet in der Zentrale, in dieser Ordnungszentrale. Aktuell ist der Film, also nicht ganz aktuell, aber zumindest die aktuellste Veröffentlichung ist ein Mediabook, unter anderem von Cape Light. Das, denke ich, jetzt zu empfehlen ist. Ich habe es nicht, aber Stefan hat es. Ich habe noch die alte MGM-DVD.
Gibt es auch mittlerweile auf Amaray. Ich glaube, das erste Cover ist vergriffen. Da haben sie zwei Covers mal produziert. Das machen sie ja eigentlich nicht so gern und nicht so oft. Da haben die Fans irgendwie auf Nachfrage gedrängt. Aber den gibt's auch auf Single Blu-ray. Aber dieser Film ist wirklich sehenswert. Also der gehört in jede Sammlung, weil da finde ich auch so ein interessantes Zwischenstück ist. So 1985 ist so eine besondere Zeit. Das ist Mitte in den 80ern, da hat der Actionfilm dominiert, klar, keine Frage, aber das ist halt ein besonderer Vertreter davon.
Und weil er auch nicht stupide ist.
Nein.
Sondern auch eine Charakterzeichnung hat und auch Charakter sich verändern. Auch sichtbar und spürbar. Also es ist auch Gefühl in dem Film mit drin. Um darauf nochmal zurückzukommen, es ist wirklich ein Canon-Film und das ist, finde ich, auch noch das Besondere an diesem Film. Es ist eben kein Muskelfilm, kein billiger Science-Fiction-Trash oder irgendwas. Nein, es ist wirklich ein anspruchsvoller Film von zwei Produzenten, die eher dafür bekannt waren, für wenig Geld viel Unterhaltung auf schnelle Art und Weise zu produzieren. Und das ist weit entfernt von allem, was Canon eigentlich steht. Und deshalb ragt er aus dem Oeuvre dieser Firma heraus, absolut.
Schaut ihn euch an, absolute Empfehlung. Abschließend möchte ich noch sagen, Reservoir Dogs kennt jeder von Tarantino und da spielt ein gewisser Eddie Edward Bunker mit als Mr. Blue, der bloß ganz kurz zu sehen ist. Edward Bunker hat hier am Drehbuch, nicht nur bei diesem Film, besonderen Mitwirkung gehabt, denn er war selber jahrelang im Gefängnis, er war einer der berühmtesten Knastis, der später für Filme hinzugezogen wurde als Berater, weil er eben wusste, was im Knast abgeht. Er hat zum Beispiel hier sehr viel am Dialog gefeilt. Also so wie Buck, das hört man auch in der Originalversion sehr gut, wie er spricht, was er für einen Slang hat. Das hat Edward Bunker mitgestaltet, damit das auch möglichst authentisch klingt.
Und ganz abschließend können wir jetzt doch noch nicht, weil ich wollte noch eine Sache aufgreifen, und zwar der Regisseur selbst, Konchalowski, Russe seines Zeichens, und er hat zum Beispiel auch mit Tarkovsky zusammengearbeitet. Er hat unter anderem das Drehbuch geschrieben für Andrei Rubeljow. Und auch an anderer Stelle haben die beiden Kontakt miteinander gehabt. Und das ist jetzt vielleicht nicht etwas, was man unbedingt seiner Regiearbeit anmerkt. Denn wir haben uns dann schon ein bisschen verwundert. Man hat ja immer nicht alles im Kopf. Er hat ja auch dann später Regie bei Tango und Cash geführt, zum Beispiel Konchalowski.
Der hat eben mit Runaway Train, hat er, glaube ich, so sein US-Debüt, also sein Einstieg, gefeiert, war wahrscheinlich auch noch relativ günstig als Regisseur zu bekommen, hat dort auch eben, wie gesagt, in den Bildern im Film eindeutig, ich möchte fast sagen, russische Visionen auch durchgesetzt, also bestimmte Einstellungen, das kennt man nicht so aus dem Hollywood-Kino, das ist typisch eher, und hat in der Folge 2, 3, 4 US-Filme gedreht, und ich glaube, der Abschluss war dann Tango und Cash, und da haben wir rausgefunden, da gab es einen Co-Director, also der wurde jetzt nicht noch Tango und Cash rezensieren, aber wurde wahrscheinlich nochmal umgeschnitten, nochmal irgendwie anders gemacht. Tango und Cash ist kein besonders toller Film. Vielleicht hätte er es sein können, wenn Konchalowski sicherlich seine Vision so durchbekommen hätte. Aber da spielen auch andere Faktoren eine Rolle, wie Entertainment und Popcorn und Stallone und Kurt Russell haben ja auch was zu sagen. Danach ist er eigentlich wieder nach Russland gegangen, genau.
Das wollten wir noch am Ende noch einmal einstreuen, dass eben auch dass das russische Feeling, ich will es mal jetzt so sagen, durchaus bei Runaway Train Express in die Hölle, der deutsche Verleih.
Haben wir noch gar nicht gesagt, ja. Ein super deutscher Titel, Express in die Hölle, also super.
Eben zu verspüren ist.
Ja.
Und damit können wir jetzt aber rausgehen.
Viel Spaß. Tschüss.